Das ewige Leben, das ist das Thema, über das wir, ich möchte nicht sagen, dass ich darüber reden möchte. Denn wer ist denn prädestiniert, von uns über die Ewigkeit zu reden? Wer hat sie denn schon erfahren? Und so habe ich zum ersten Gedanken gedacht, ich mute euch einiges zu, ich lasse die Bibel darüber reden. Und der zweite Gedanke war, nee, die Zumutung wäre ich, wenn ich reden würde und nicht die Bibel über dieses Thema. Also von daher ist jetzt hoffentlich keine Zumutung. Aber wir werden einen Streifzug durchs Alte und Neue Testament machen. Das ewige Leben. Auch wenn wir das gerade gesungen haben, wie geht's euch denn damit? Also wir können uns das immer wieder vorsingen und wir wissen das auch als Christen und was ist so ein Gefühl dahinter? Nichts Genaues weiß man nicht. Aber wir glauben es doch. Glauben ist nicht Wissen. Nee, Glauben ist eigentlich doch Wissen. Weiß nicht, ob das bei euch auch so mitschwingt. Christen glauben ja, dass unser Leben nicht mit dem leiblichen Tod endet. Aber Glauben heißt ja nicht nur für möglich halten. Darauf vertrauen heißt es. Gewiss sein. Und Paulus schreibt das ja auch in unserem Predigttext 4, 14, und beginnend bei 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Wie geschrieben steht im Psalm 116, ich glaube, darum rede ich. So glauben wir auch, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es steht, geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung noch viel reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, so wird er doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Liebe Gemeinde, Paulus schreibt in unserem Predigttext, und darauf möchte ich den Fokus legen, denn wir wissen, dass der, nämlich Gott, unser Vater im Himmel, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Und da sind wir immer wieder gefragt, glauben wir das? Sind wir uns da so sicher? Oder ist das so das Angelernte, ja, es wird schon so sein. Glauben wir das? Was Paulus hier sagt, dass wir auch auferweckt werden? Und was gibt es eigentlich für Belege dazu, dass Paulus das sagen kann? Wir wissen. Wenn er schreibt, wir wissen, dann ist das ja doch etwas ganz anderes, als wenn er schreiben würde, ich hoffe darauf. Aber er schreibt, wir wissen. Woher können wir es denn wissen? Und ganz ehrlich, was wissen wir denn? Nun ganz allgemein, unser Wissen im Allgemeinen kommt zu einem kleinen Teil, wahrscheinlich der kleinere Teil, aus der eigenen Erfahrung. Wenn wir uns die Hand an der Herdplatte verbrannt haben, wissen wir, dass das Ding heiß ist. Der weitaus größere Teil kommt aus der Erfahrung anderer. Und so lernen wir und eignen uns Wissen an. Wir vertrauen den Erfahrungen anderer. Wir prüfen sie, soweit das für uns möglich ist. Und wenn diese Erfahrungen uns einleuchten, für uns schlüssig sind, dann ist das für uns ein gesichertes Wissen. auf dem wir weiter aufbauen können. Alles selbst zu erfahren, ist nicht einmal im Ansatz möglich. Unser Leben wäre viel zu kurz. Und vor allem sind nicht alle Erfahrungen so positiv, dass wir sie überleben würden. Viele negative Erfahrungen kann man nur einmal machen, da sie einem das Leben kosten können. Wer zum Beispiel selbst erfahren machen möchte, welche Pilze giftig sind, der hat vielleicht die Chance, das einmal zu machen, aber dann ist die Erfahrung nichts mehr wert. Wir sind also auf die Erfahrung und auf das Wissen anderer angewiesen. Und dennoch ist es wichtig und ist es ratsam zu prüfen und zu hinterfragen, wie kommt der andere denn zu solchen Wissen? Können ja nicht blind jedem hinten reinlaufen. Paulus schreibt, dass er weiß, dass Jesus auferweckt worden ist. Wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat. Woher wissen wir es? Natürlich von Zeitzeugen, von anderen. Da waren die Frauen am Grab, die Jesu Leib der Gepflogenheit entsprechend nachsalben wollten. Hatten noch die Frage, wie kriegen wir den Stein weg, der das Grab verschlossen hat. Aber das Grab war offen und das Grab war leer. Und zwei Männer in weißen Kleidern sprachen zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden. Unmittelbar danach begegnet Jesus Maria von Magdala, die zunächst den Gärtner vermutete, wen denn auch sonst, und erst aufschaute und ihn erkannte, als er sie mit Namen ansprach. Diese Stimme kannte er, diese Ansprache. Das kannte sie. Spricht Jesus zu ihr, Maria, Maria. Und wie er Maria sagte, da blickte sie auf. Das war, wie sie es gewohnt war von Jesus. Und da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabboni. Das heißt Meister. Dann erschien er seinen Jüngern mehrmals, die sich in Angst vor der Verfolgung durch die Juden eingeschlossen hatten. In Johannes 20. Am Abend aber des ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie. Können wir uns das vorstellen? Türen verschlossen, aus Angst vor den Juden. Dann trat Jesus mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede mit euch, Friede mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Und da wurden die Jünger froh. Erfahrung. Buchstäblich Erfahrung miterlebt, dass sie den Herrn sahen. Der Thomas, der war nicht dabei bei der ersten Begegnung. Nach seiner Auferstehung, da bot ihm dann, als beim zweiten Mal Jesus erschienen ist, Jesus ihm sogar an, seine Wundmale nicht nur anzuschauen und zu sagen, sieh mal her, sondern buchstäblich zu erfahren, zu spüren, zu fühlen. Reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Nicht nur sehen, auch spüren. Reiche die Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und ich sage das ja so oft immer wieder, der Begriff für Glaube und Vertrauen ist der gleiche, wenn ich richtig informiert bin, im Hebräischen wie im Griechischen. Vertraut darauf, sieh her und leg deine Finger und deine Hand rein. Und Thomas, überwältigt, antwortete, und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Erfahrung, buchstäbliche Erfahrung. Zeitzeugen. Dann erschien er den Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Und während sie noch zusammen gingen, legte er ihnen die Schriften aus. Ihr Lieben, da wäre ich gerne dabei gewesen und hätte mitgeschrieben, was Jesus darüber zu sagen hat. Er legte ihnen die Schriften aus, die von ihm Redenden, angefangen bei Mose und allen Propheten. Und dann sagt er, o ihr Toren, zu trägen Herzens. Da kommen wir ja fast nicht mit. Zu träge, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dieser leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Ewigkeit ist das Thema. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was er in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und dann im Lukas. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, da nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen, da wurden ihre Augen geöffnet, den Jüngern von Emmaus. Und sie erkannten ihn. Diese Gäste kannten sie. Und es war nicht nur eine Gäste, sondern wie er das gemacht hatte. Da war durch und durch Jesus pur. Ein Erkennen, nicht ein Vermuten. Und nicht zuletzt, als er gesehen worden war, und das ist für mich ein ganz starkes Argument, von mehr als 500 Brüdern auf einmal, nun könnte es ja jeder sagen nach so langer Zeit, aber Paulus bezeugt in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth dies, und er fügt dadurch dazu, dass diese Behauptung nachprüfbar ist. Von diesen 500 lebten damals, als er das geschrieben hat, die meisten noch. Das heißt, die konnten befragt werden. Das war keine leere Behauptung in den Raum gestellt. Das war nachprüfbar, erfahrbar für jeden, der das wollte. 500 Brüder auf einmal. Erfahrung pur. Und Jesus trat auch Paulus dann in den Weg. Damals. Vor Damaskus. Aber da war Paulus nicht allein. Da gab es Zeitzeugen. Und Jesus beauftragte daraufhin auch den Hananias in Damaskus. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage, vor Heiden, das sind wir gemeint, und vor Könige und vor das ganze Volk Israel, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg hier erschienen war, Hananias war nicht dabei. Er wusste es vom Herrn, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend. Und er, Paulus, stand auf und ließ sich taufen. Oder denken wir an die Begegnung des auferstandenen Jesus mit den Jüngern am See Genezareth. Als sie nach erfolglosen Fischfang zurückkamen und Jesus sie dann aufforderte, völlig sinnlos für einen Fischer in See Genezareth, das Netz noch einmal auszuwerfen. Und sie daraufhin einen gigantischen Fang machten. Und anschließend dann frühstücken. Und spricht Jesus dann zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Und er steht hier und niemand wagte ihn zu fragen, wer bist du denn? Denn sie wussten, dass der Herr es war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot wieder und brach's und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Und das ist das dritte Mal, das Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Also diese erste Behauptung von Paulus, der auch Jesus auferweckt hat, ist durch viele, viele Zeitzeugen belegt. Wir haben vorhin gesagt, von woher wissen wir es? Von Zeitzeugen. Wir lernen von anderen, die dabei waren, die es erfahren haben. All das sind Berichte von Menschen, die Jesus nach der Auferstehung begegnet sind und die damit auch die Verheißung der Auferstehung aus dem Alten Testament bestätigen, zum Beispiel aus Hosea. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Das ist das Ziel, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Das hat Hosea vorausgesagt. Paulus kann also auch für uns ganz nachvollziehbar mit Fug und Recht behaupten, dass Jesus tatsächlich aus dem Tod auferstanden ist. Am Anfang haben wir gesagt, wo er behauptet hat, wir wissen. Ja, wir wissen. Paulus wusste und wir durch das Wissen aufgrund unserer Zeitzeugen. Aber das ist ja nur der erste Teil seiner Behauptung, zu wissen, dass der Herr Jesus auferweckt wurde. Für uns ist es ja mindestens genauso interessant, was ist denn mit uns? Er schließt dann aber unmittelbar an, und das ist die eigentliche Hauptaussage, dass er weiß, dass der Vater im Himmel, der Jesus auferweckt hat, auch uns auferwecken wird und uns vor sich stellen wird. Er weiß, dass er uns auferwecken wird. Wissen wir es? Gehen wir der Behauptung nach. Paulus war ja ein exzellenter Schriftkenner. Ein Pharisäer, der die Heiligen Schriften intensiv studiert hatte. Einer seiner Lehrer war der renommierte Lehrer Gamaliel, ein Mitglied des damaligen Hohen Rates, der von dem ganzen Volk anerkannt war und in Ehren gehalten war, so Apostelgeschichte 5,34. Und als solchen suchen wir in den Schriften des Alten Testamentes und denen des Neuen Testamentes, denen Jesus selbststellend bezog. Da finden wir zum Beispiel in Jeremia 29,11 den Hinweis, dass Gott uns Zukunft geben möchte. Was ist denn Zukunft? Nur bis zur Bahre? Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens. Wenn wir vor dem Tod Angst haben und je kürzer der Lebensfaden wird, desto mehr merke ich bei vielen Menschen, wie sie vor dem erstarren, wie das Kaninchen vor der Schlange. Dann ist ja Schluss. Dann habe ich keine Zukunft und keine Hoffnung. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Zukunft und Hoffnung, das hat Gott für uns vor. Oder in Hosea 2, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Wir haben schon mal darüber gesprochen in einer anderen Predigt, wie Gerechtigkeit, Liebe und die Barmherzigkeit, wie das sich menschlich widerspricht. Ich will mich verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Das ist dieser Gegensatz aufgelöst. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Wodurch erkennen wir den Herrn? Außer den Zeitzeugen, von denen wir geredet haben. Indem er diesen Widerspruch aufgelöst hat, indem er selbst die Strafe für uns übernommen hat. Oder auch aus Hosea, er, der Herr, macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Oder Hosea 13, oder ich will sie aus dem Totenreich erlösen und vom Tode erretten. zugesagte Prophetie. Oder der Prophet Joel: Es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Errettung. Und dann Amos: Denn so spricht der Herr zum Haus Israel: Sucht mich, und ihr werdet leben. Sahaja: Es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein, nicht nur Israel. Es sollen viele Völker sich zum Herrn wenden und sie sollen gemeinsam sein Volk sein. Da dürfen wir uns angesprochen fühlen. Und ich will bei dir wohnen, bei dir, bei diesem neuen großen Volk will ich wohnen, so der Herr. Oder wenn wir ins Neue Testament gehen, in Jesu eigenen Worte, in Matthäus 6, 33, dieser bekannte Vers: Trachte zum Ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das andere alles zufallen. Matthäus 16: Was hilft es denn den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele, die doch für die Ewigkeit bestimmt ist? Markus 10: Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lassen, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Der bekannte Vers aus Johannes 1: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben, die ihm vertrauen, seinen Namen vertrauen. Johannes 3, 16: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn wir das ewige Leben nicht haben beim Vater, dann sind wir verloren. Oder die Aussage vom Johannes dem Täufer in Johannes 3, 36: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht einmal sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Johannes 5, 24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Vom Tode zum Leben. Oder Johannes 6, 40: Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Johannes 11: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wir erinnern uns, wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt, der wird nimmer mehr sterben. Johannes 14: Jesus spricht zu ihm, zu Thomas: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Weg und die Wahrheit und das Leben. In Johannes 14, 19: Denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Oder denken wir, wie der Jünger Johannes den in seinem ersten Brief schreibt, in 1. Johannes 5: Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Da kommen wir wieder auf das Wissen. Er hat bezeugt es, damit wir wissen können, sicher sein können. Und nicht vage etwas für möglich halten. Die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Oder zum Schluss in der Offenbarung: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wir sind jetzt der zweiten Frage nachgegangen. Wie Paulus sich so gewiss sein konnte, dass auch wir auferweckt werden und vor Gott gestellt werden. Und ich bin sicher, dass Paulus als der Schriftgelehrte noch viele, viele weitere Schriftstellen als Belege anführen könnte. Und doch denke ich, dass diese Belege mehr als genug sind, um zu wissen, um Gott zu vertrauen. Und so man das will, dass Gott uns, dich und mich bei sich haben möchte in der Ewigkeit. Ob wir das annehmen, ob wir das für uns für wahr halten, das entscheiden wir persönlich. Aber das ist unsere Zukunft, die Gott mit uns vorhat. Und damit ist es unsere begründete Hoffnung und nicht nur eine vage. Und deshalb ist ihm auch nichts zu viel, Jesus nichts zu viel, auch all das Leiden, das er um seinen Glauben an Gottes Willen von Menschen ertragen muss. Paulus, ich rede von Paulus. Es ist nichts zu viel. Wie überschwänglich und großartig, so schreibt er, wird die Gnade, die Gott an uns walten lässt. Wie wird sie dadurch sichtbar? Durch die Danksagung der vielen. Diese Völker, die zu einem Volk, zu seinem Volk werden. Durch die Danksagung der vielen, die sich haben erretten lassen und damit Gott die Ehre geben. Und das ist die Motivation von Paulus. Darum, so schreibt er, werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch, unser Leib durch Leiden und Leid, durch Krankheit, Entbehrung und auch Alter verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und gerade um diese Ewigkeitsperspektive, da geht es. Diese ist gut belegt im Wort Gottes. Darum können wir darauf fest vertrauen. Aufgrund der Zeitzeugen, aufgrund der eigenen Aussagen Jesu. Das ist gut belegt, das haben wir hier gesehen. Der heutige Sonntag, der trägt den Namen Jubilate. Jauchzet Gott alle Lande. Ihr Lieben, wenn das kein Grund ist zum Jubilieren und Jauchzen, wenn wir feststellen, wir haben das ewige Leben, das ist so sicher. Wenn das kein Grund ist, dass wir nicht nur bis an die Bahre denken brauchen, dann weiß ich nicht, was uns noch zum Jubilieren bringen soll. Das ist doch die großartige Ewigkeitsperspektive, die hier erfüllt ist. Und wir hier lernen und die uns auch aus diesen irdischen Bindungen löst, erlöst. Jauchzet Gott alle Lande. Amen.